SRF 2 Kultur.
Musik unserer Zeit mit Cecil Olshausen. Das, was Sie hier leise hören, das kennen Sie wahrscheinlich. Nur zu gut. Genau, es ist der berühmte Bolero, das Orchesterstück von Maurice Ravel. Dieses riesige 15-minütige Crescendo, das im lautesten Moment zusammenbricht, aber so leise beginnt. Und mit diesem Bolero, hier gespielt vom Radiosinfonieorchester Stuttgart, sind wir mittendrin in einem kleinen Skandal. Ja, tatsächlich, die gibt es noch manchmal in der Kunst. Und die betroffenen Künstler freuen sich am meisten darüber, weil sie dann, wie Beispiel zeigt, auch gleich am Anfang der Sendung vorkommen. Diesen Bolero hat nämlich der Komponist Johannes Kreidler ein klein wenig bearbeitet. Und das hat einen Eklat ausgelöst am Festival Eklat. Eklat, das Festival für Neue Musik Stuttgart, ist eine der experimentierfreudigsten Plattformen im Bereich neuer Musik. Von diesem Festival, das im Februar über die Bühne gegangen ist, berichten wir heute. Ein Streifzug mit überraschenden Hörerlebnissen und spontanen Gesprächen. Die jungen Shootingstars der Szene habe ich getroffen wie Stefan Prinz, Oksana Omeltschuk und Brigitta Muntendorf. Aber auch mit Altmeister Helmut Lachenmann konnte ich am Rande eines Konzertes kurz sprechen. Und den Pianisten Götz Schumacher traf ich an der Bar, beim Bier danach, nach einer mächtig anstrengenden Uraufführung. Ja, und natürlich werden Sie auch erfahren, warum dieser Kreidlersche Bolero die Gemüter erhitzt hat. Das ist Musik unserer Zeit mit Cecil Olshausen.
Certainly the use of technology is important for me in that sense, because we live in a world which is where technology is becoming more and more important, and also somehow we internalize it very easily. Everyone now has smartphones, and when you go to the trains, everyone is doing something on their devices, etc. And it looks very natural. It somehow is our second nature almost now.
Die Technologie ist unsere zweite Natur geworden. So selbstverständlich gehen wir heute mit unseren Smartphones und anderen Geräten um. Das sagt der belgische Komponist Stefan Prinz. Er ist Mitte 30 und er ist einer dieser Shooting-Stars der jungen Szene. Kaum ein neues Musikfestival, wo nicht seine Werke aufgeführt werden. Stefan Prinz schreibt Musik, die mit unserem Leben, unserem Alltag zu tun hat. Seine Kompositionen kann man als Kommentare verstehen zu unserer Welt, zu politischen Ereignissen, vor allem aber zu neuesten technologischen Entwicklungen und wie sich diese auf uns Menschen auswirken.
Yeah, in my music I want to somehow reflect on that, comment on it, find ways to deal with technology. Yeah, I definitely try with my music to somehow relate to the world. Yeah. Good timing. That's the external world coming inside.
Die Welt, mit der der Komponist Stefan Prinz via seine Musik in Kontakt treten möchte, hat ihm ein kleines Zeichen gesendet, in Form dieses Telefonklingelns im Festivalbüro. Dorthin hatten wir uns für unser Gespräch zurückgezogen. Stefan Prinz kommt aus Antwerpen. Zurzeit lebt er in Boston, promoviert an der Harvard University bei der Komponistin Chaya Czernowin. Prinz, feingliedrig, mit dunklem Lockenkopf und knallroten Schuhen, wirkt ein bisschen wie ein Traumtänzer. Seine Musik kann aber ganz schön rau und brutal sein, wie zum Beispiel eines seiner bekanntesten Stücke «Generation Kill», das kürzlich auch in Zürich aufgeführt wurde. In «Generation Kill» thematisiert Prinz in einem multimedialen Dauerrausch brutale Videospiele und neueste Kriegstechnologien. Wie sieht Stefan Prinz seine Rolle? Ist er eher ein Beobachter dieser Zeitphänomene oder bezieht er als Komponist Stellung? Kritisiert er, was er in seinen Stücken verarbeitet?
I guess it goes both ways, I think. Personally, I'm, of course, also being someone who travels a lot and having friends all over the world and having my family sometimes at the other side of the ocean, I'm very happy that there is something like Skype or smartphones or whatever. So that's fantastic. But at the same time, sometimes I also curse myself when I'm, again, 15 minutes too much on the internet and I should actually be working, but somehow I got pulled in. And this is just a very simple example.
Ich reise viel, meine Freunde sind über die ganze Welt verteilt, meine Familie ist manchmal auf der anderen Seite des Ozeans. So gesehen ist es fantastisch, dass es so Dinge wie Skype und Smartphones gibt, sagt Stefan Prinz. Manchmal verflucht er sich aber auch selbst, wenn er mal wieder im Internet hängen geblieben ist und viel Zeit verloren hat. Aber das Ganze ist komplex. Prinz fühlt sich oft nicht in der Lage zu beurteilen, ob eine Technologie gut oder schlecht ist. Auch nicht in Bezug auf die Kriegsführung mit ferngesteuerten Drohnen, die eine wichtige Rolle in seinem Stück «Generation Kill» spielt.
But I'm not able to judge. I'm not able to say, okay, technology is bad, or this technology is bad, or for example, also with drone remote warfare, which is something that is an important thing in Generation Kill. I'm not able to say this is really bad, because also it's much more complicated than that.
Ich möchte von Stefan Prinz wissen, ob er als Künstler, der sich in seinen Werken politisch und gesellschaftskritisch äußert, ob er eine Verantwortung, vielleicht sogar eine gewisse Verpflichtung spüre, auf aktuelle Ereignisse zu reagieren.
I think an artist has a responsibility in any case to be part of the world and to not just sit in it, but reflect about on it through the music or through whatever art you make. So that's what I try to do.
Ein Künstler hat auf alle Fälle die Verantwortung, über die Welt, in der er lebt, zu reflektieren, mit den künstlerischen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Andererseits, so Stefan Prinz weiter, sind wir eben Künstler. Das, was wir machen, ist Kunst. Und ich glaube nicht, dass jene politische Kunst am stärksten ist, die plakativ daherkommt.
On the other hand, we're artists. So what we make is art. And I don't think the strongest political art is art that is plakativ. In that sense, I don't want my art to be just... It's not about the message only, it's also, I mean, and the message isn't always just one thing. Mm-hmm. It's more complicated.
Stefan Prinz möchte mit seiner Musik also nicht einfach nur eine Message loswerden. Aber vielleicht trägt die Auseinandersetzung mit seinen Werken dazu bei, die Welt differenzierter anzuschauen. Der irakische Künstler Wafa Bilal, mit dem Stefan Prinz kürzlich zusammengearbeitet hat, Bilal sagt, eine ästhetische Erfahrung könne einem dabei helfen, eine spezifische, konkrete Sache leichter zu verstehen und sich mit ihr auseinanderzusetzen.
Something that Wafa Bilal, he's an Iraqi artist, we worked with Nadar in Darmstadt last summer. Something he said, and I really liked the way he said it. Well, he says through an aesthetic experience, it's easier for people to connect to specific things. And I believe in that, even if the things are very concrete. Thank you.
Das ist ein Ausschnitt aus Stefan Prinz' neuestem Stück Mirror Box, das am Festival Eklat uraufgeführt wurde. Es ist Teil des Zyklus Flash and Prothesis. Im weitesten Sinne geht es hier um das Thema der Erweiterung des Menschen.
Well, Marshall McLuhan already talked in 64 about the extensions of man. And with extensions in that sense he meant media. So in that time it was television and radio, but these days there are a lot of other media, like internet, which is a very important extension of what we do. It's somehow even an extension of our neural network.
Stefan Prinz erwähnt den kanadischen Philosophen Marshall McLuhan. Der sprach schon 1964 von der Erweiterung des Menschen und mit Erweiterung meinte er die Medien, damals also Fernsehen und Radio. Heute kommt das Internet dazu, was auch eine Erweiterung unserer neurologischen Vernetzungen mit sich bringt, so Stefan Prinz. Aber, so ergänzt der Komponist, es gibt auch immer mehr rein körperliche Erweiterungen, wie zum Beispiel Prothesen für Menschen, die ein Körperglied verloren haben. Heute ist die Forschung sehr weit vorangeschritten. Man entwickelt Prothesen, die direkt mit dem Nervensystem verbunden sind und die man mit den eigenen Gedanken bewegen und steuern kann. Der menschliche Körper wird dabei zu einem hybriden Ding, bestehend halb aus Technologie, halb aus Fleisch und Blut.
These days they're very advanced in research of limbs, prosthetic limbs, which are actually directly connected into your nervous system, which would make it possible and already makes it partly possible to move it just by thinking, like what we do. So those things are amazing, and they're more and more, the body somehow more and more becomes a hybrid thing, which is partly technology and partly from flesh and bones.
Die Komposition Mirror Box reflektiert das Thema Körper und Technologie. Auf der Bühne stehen drei Musiker aus Fleisch und Blut, umgeben sind sie von Lautsprechern, aus denen elektronische Klänge ertönen. Diese Sounds wurden von den Interpreten vorproduziert und anschließend weiterverarbeitet. So entsteht eine Art von hybrider Klangwelt, in der sich Virtuelles und Reales mischt und es unmöglich ist zu hören, wer was tut und wer welche Klänge produziert.
A mirror box is a box which is used for medical treatment for people who have Phantomschmerz. And what they do is it has two openings and they put the body part which they are missing inside there. Like for example their left arm, let's say. And then you put your right arm next to it. And because it has mirrors on it, you can see on the place where your left arm would be, you see the reflection of your right arm.
Eine Mirrorbox ist also eine Spiegelkiste, mit der Phantomschmerzen behandelt werden. Mittels Spiegelung evoziert man dort, wo zum Beispiel ein Unterarm fehlt, den gesunden, intakten Arm. Mit diesem Spiegeltrick überlistet man das Hirn des Patienten und das hilft ihm, sich von den Phantomschmerzen zu befreien. Stefan Prinz' Komposition Mirror Box ist also eine Metapher für das Wechselspiel zwischen Wirklichkeit und Virtualität.
And so it's a kind of trick that doctors play with your brain, and then this is then a little bit the metaphor for this the real and the virtual and how they interfere with each other, what they do with each other. Thank you.
Mirror Box aus dem Zyklus Flesh and Prosthesis des 35-jährigen belgischen Komponisten Stefan Prinz. Ein Ausschnitt aus der Uraufführung vom 6. Februar im Theaterhaus in Stuttgart am Festival Ekla. Auf der Bühne das Trio Accanto mit Christian Dierstein Schlagzeug, Markus Weiß Saxophon und Nicholas Hodges Klavier. Musik unserer Zeit auf SRF 2 Kultur mit Cecil Olshausen. Ein Bericht vom ECLA, dem Festival für neue Musik in Stuttgart, das Anfang Februar stattgefunden hat. Das Festival hat neben den Arrivierten auch viele junge Komponistinnen und Komponisten vorgestellt. Interessant ist, dass diese Generation, die jetzt zwischen 30 und 40 ist, keine einheitlichen Positionen vertritt. Eine dezidiert andere Meinung als Stefan Prinz hat zum Beispiel die 40-jährige Komponistin Oksana Omeltschuk, wenn es ums Thema Musik und ihre Verbindung mit der heutigen Welt geht.
Mittlerweile habe ich eine sehr kritische Haltung, was diesen Realitätsbezug in die Musik angeht. Also ich muss sagen, ich möchte jetzt auch nicht das kritisieren, was die heutigen Komponisten sehr viele machen. Also dieser Versuch zu kritisieren oder zu brechen, der scheint mir irgendwie nicht so richtig echt zu sein. Also, weil zum Beispiel dieser Versuch, in die Wunden der Gesellschaft zu stochen, das ist eigentlich wirklich nur ein Selbstbetrug, weil ich denke nicht, dass die Kunst und vor allem unsere Kunst, neue Musikkunst, in der Lage ist, wirklich die Welt zu verändern. Wirklich, diese Versuche führen nur dazu, sie führen einfach zu nichts.
Klare Worte von Oksana Omeltschuk. Sie kommt aus Weißrussland, lebt aber schon lange in Deutschland, in Köln, mit Mann und Kind. Am ECLA wurden ihre Gaunerlieder uraufgeführt. Und auch musikalisch schlägt die Komponistin einen ganz eigenen Ton an.
Wie könntet ihr bitte? Ich jetzt, Domina.
Die Gaunerlieder von Oksana Omeltschuk. Omeltschuk stellt als Komponistin ihre Werke in die Öffentlichkeit und wird dabei selbst zu einer öffentlichen Person. Wie schätzt sie ihre Aufgabe als Künstlerin ein? Soll sie mit ihrer Arbeit Stellung beziehen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen?
Also diese Funktion des Künstlers ist mir wirklich etwas fremd. Also ich komme wirklich aus Weißrussland, aus einem ganz anderen Kulturkreis. Und ich habe mir nie diese Fragen gestellt, warum ich komponiere. Muss ich oder will ich mit meinem Komponieren die Welt verändern? Was bedeutet für mich Komponieren? Ich denke, ich war von diesem, ja, vielleicht ist es ein bisschen falsch ausgedrückt, Darmstädter Komplexe oder also diese neue Musikkomplexe, was natürlich auch ein bisschen durch Lachenmann auch geprägt wurde. Ich war absolut davon befreit. Also ich hatte mir wirklich nie diese Fragen gestellt und deshalb musste ich irgendwie nicht also diese Art zu denken mir aneignen und auch nicht irgendwie dagegen rebellieren. Also diese Fragen habe ich mir ehrlich gesagt nie gestellt, was ich als Künstler, natürlich, ich bin öffentliche Person und natürlich die Leute, die meine Musik hören, denken, wahrscheinlich will sie uns was sagen oder ja, bestimmt hat ihres Schaffen was zu sagen oder bietet irgendwelche Auswege aus irgendwelchen kritischen Situationen heute, aber nein, meine Musik wahrscheinlich ich mache wirklich das, was ich hören will, wie Lachenmann heute gesagt hat. Das ist wirklich die einzige wichtige Sache für mich.
Sie schreibt die Musik, die sie hören will. Das sagt die in Deutschland lebende weißrussische Komponistin Oksana Omeltschuk. Zum Beispiel diese Gaunerlieder. Das sind Chorlieder, die auf unverkrampfte und spielerische Weise etwas Volksmusikalisches ausstrahlen.
Was die Auswahl vom Material angeht, die war auch so ein bisschen untypisch. Weil so für folkloristische Elemente habe ich in früheren Stücken mich kaum interessiert. Also weil diese Gattung von Musik kann man schon als Folklore bezeichnen. Also diese Gaunerlieder sind vor 100 Jahren entstanden in Odessa, in Ukraine und waren vor allem von jüdischen Leuten oder Dichter, Musiker gemacht. Aber danach hat diese Gattung eine Entwicklung bekommen und Einflüsse von allen möglichen Stilrichtungen. Und das ist die Musik, die jeder in sowjetischen und postsowjetischen Raum kennt, fast jeder wirklich, aber die war nie offiziell, sie war eigentlich verboten, diese Musik. Die Inhalte waren zu leicht, die Inhalte sind einfach, da sind die das Leben von Gauner beschrieben und ja, da kommt alles vor, Drogen, leichte Mädchen, das kam natürlich zu einem Widerspruch mit den Vorstellungen über, perfektes sowjetisches Leben. Das wurde wirklich verboten. Und diese Lieder sind mir auch ganz wichtig. Das kann man sagen, das ist so eine Herzangelegenheit, weil mein Vater hat sie sehr gerne gesungen und hat immer mich gefragt, ob ich ihn begleiten kann am Klavier. Und ich fand das natürlich nicht ganz toll damals. Aber so viele Jahre später, nachdem mein Vater ist jetzt tot, irgendwie, dann hatte ich auf einmal ganz andere Beziehung zu diesen Liedern und wollte auf jeden Fall irgendwie daraus was machen, so ein Stück mit diesem Material. Die 40-jährige Komponistin Oksana Omeltschuk hat, wie viele in ihrer Generation, ein stilistisch sehr weites Musikverständnis. Sie hört sich eigentlich alles an, macht Projekte im Popmusikbereich, spielt Keyboard in einer Band. Und auch in ihre Kompositionen webt sie Musik aus allen Stilen hinein, da kennt sie keine Berührungsängste. Trotz dieser musikalischen Offenheit, wenn es dann zur Aufführung kommt, wird der Trichter aufs Mal ganz eng und ihre Kompositionen landen in der Schublade Festival für neue Musik. Stört sie das nicht manchmal? Das ist eine gute Frage, stimmt. Das habe ich mir auch so immer mich gefragt. Okay, wir wollen so immer raus, wir wollen irgendwie breiteres Publikum erreichen. Wir benutzen so immer also diese Multimedia-Kram. Und trotzdem kommt ein neues Musikkonzert mit einem bestimmten Publikum und Musik wird da aufgeführt. Und eigentlich habe ich noch keine Lösung gefunden. Also wie soll es dann weiter funktionieren? Also da muss wahrscheinlich etwas geändert werden, wirklich in diesen institutionellen Hierarchien, dass irgendwie andere Säle gebaut werden oder weiß ich nicht. Das ist wirklich, und wir wollen auch anderes Publikum erreichen, aber wahrscheinlich sind unsere Stücke noch nicht so weit, dass wir dieses Publikum erreichen? Ich weiß nicht, das ist wirklich ganz, ganz schwierige Frage. Wir wollen das und das klappt irgendwie nicht. Wir bleiben da irgendwie, bringen unser Stück einfach auf die Bühne, wird geklatscht, wird diskutiert und dann geht man nach Hause. Die Rahmen bleiben doch irgendwie so diese strenge neue Musikrahmen, obwohl wir so sehr wollen diesen Format ändern.
Oksana Omeltschuks Gaunerlieder am Festival Ekla in Stuttgart. Hier gesungen vom SWR Vokalensemble Stuttgart unter der Leitung von Stephen Layton. Musik unserer Zeit, heute streifen wir durch dieses Festival Ekla, das im Februar stattgefunden hat. Und zwar im Theaterhaus Stuttgart. Das ist ein denkmalgeschützter, sehr stimmungsvoller Backsteinbau, eine ehemalige Stahlfabrik. Zwischen den Konzerten kann man im großen Foyer an der Bar etwas trinken und essen und auf unkomplizierte Weise Leute treffen. Hier tummeln sich die Musiker und die Komponistinnen, die Journalisten und das Publikum aus fern und nah. Auch Helmut Lachenmann, selbst ein Stuttgarter, hat das Festival mit seiner Anwesenheit beehrt. Lachenmann, der dieses Jahr 80 wird, der eine ganze Generation von Komponisten mit seiner Klangästhetik und seinen musikphilosophischen Gedanken beeinflusst hat und der sich bis heute engagiert, sich einmischt bei gesellschaftspolitischen Fragen. Lachenmann wirkte bei einer Podiumsdiskussion mit, bei der unter anderem auch darüber diskutiert wurde, dass heute die Grenzen zwischen den Musikgenres verschwimmen, ob Pop oder Klassik, ob Low Culture oder High Culture, das spielt keine große Rolle mehr. Musik ist Musik. Was unterscheidet denn eigentlich, wenn alles möglich ist, noch Kunst von Unterhaltung, wollte ich von Helmut Lachenmann im Anschluss an die Diskussion wissen.
Also sage ich es auf meine Weise, ja. Unterhaltungsmusik ist jede Musik, bei der sie, während sie klingt, zum Beispiel aus dem Radio, gleichzeitig die Geschirrspülmaschine ausräumen können, ohne dass ihnen was von der Substanz entgeht. Also wenn Sie an Karfreitag die Matthäus-Passion hören und nebenher frühstücken, ist es Unterhaltungsmusik. Und wenn Sie sich hinsetzen und Ihren Ohren und Ihren Geist und Ihren Nerven einer Sache richtig aussetzen, dann hat es die Chance, sich als Kunst mitzuteilen, wenn es ein Kunstwerk ist. Ja. Also ein Werk von Mozart oder von Schönberg oder von Babenberg oder von Karl-Heinz Stockhausen kann man nur als Kunstwerk erleben, wenn man sich dem aussetzt, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja. Unterhaltungsmusik, ich liebe das. Ja. Ich sage auch manchmal, wenn ich von hier in mein Häusle nach Italien in Lago Maggiore fahre, das dauert 5 Mahler-Sinfonien. Das heißt, das ist für mich dann Unterhaltung. Ich lege das ein und dann höre ich so zu. Aber das ist nicht die Weise, wie diese Musik wirklich erlebt werden kann. Ja. Das wäre der Unterschied.
Ja, jetzt verstehe ich. Und das ist aber mehr eine Definitionssache. Also es muss ja nicht, Unterhaltungsmusik kann dann quasi auch klassische Musik sein, nicht unbedingt Popmusik.
Also es gibt Musik, die sich vielleicht, die Johann Strauss-Ouvertüre von Fledermaus ist ein Kunstwerk. Ist ja ganz klar, ja. Und viele Dinge sind in dem Sinn vielleicht, ich meine, die ganze Musik von Mozart war ja nicht, der hat nie von Kunstwerk gesprochen. Der war Unterhaltungs-, der war ein Entertainer für die Aristokratie, ja. Heute nehmen wir das als Kunstwerke wahr, weil er seinen ganzen Geist, also geistvoll geschaffenes und dabei innovativ, wie auch immer, funktionierendes, da würde ich den Begriff Kunst, ich sage mal, also es gibt das Moment des Magischen, wo alle miteinander ergriffen sind. Meine Tochter ging in Techno, die war total magisch gefangen. Aber sie hat sich nie hingesetzt und zugehört. So ein Quatsch macht man doch nicht. Das ist natürlich Unterhaltung. Wenn man nebenher sein Bierchen schlapfen oder noch nebenher Knäckebrot essen kann, neben einem Anton Webern, ist das natürlich alles dann Unterhaltung. Das hängt jetzt von dem einen ab, wie er sich dem, wie gesagt, aussetzt.
Helmut Lachenmann mit einem Zwischenruf am Festival Ekla in Stuttgart. Vom Altmeister jetzt zu einer jungen Komponistin, der 33-jährigen Hamburgerin Brigitta Muntendorf. Sie lebt in Köln, hat ihr eigenes Ensemble gegründet, das Ensemble Garage. Sie erhielt 2014 den Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung und zurzeit hat sie ein Stipendium für die Villa Concordia, eine Künstlerresidenz in Bamberg. Und so tönt ihre Musik. Die Komponistin Brigitta Muntendorf versucht ganz explizit, die Welt in ihre Kunst, in ihre Musik hineinzulassen. Ihr neuestes Stück heißt «The Key of Presence», also der Schlüssel, der Code zur Gegenwärtigkeit. Ein Stück für zwei Klaviere und Live-Elektronik, uraufgeführt am Ekla vom renommierten Klavierduo Grau Schumacher. Den Weltbezug, den Bezug zu ihrem ganz persönlichen Alltag sieht Brigitta Muntendorf bei diesem Stück vor allem in seiner Entstehungsgeschichte.
Also für mich war das ein ganz spannender Kompositionsprozess, ne? Weil ich hatte angefangen, damit mein Klavier zu präparieren, was ich da habe, diesen Flügel, und damit zu experimentieren und wollte eigentlich ursprünglich einfach nur ein Stück machen für Kontaktmikrofone und Klavier, ne? Und dann habe ich aber im Laufe des Prozesses gemerkt, dass ich ja auch andere Musik mache nebenbei. Ne? Also nachts schreibe ich oft Songs bin in einer ganz anderen Welt eigentlich unterwegs. Und nach 4 Minuten, als ich das Stück komponiert hatte, also 4, 5 Minuten standen, hatte ich das Gefühl, ich komme nicht weiter. So dieses Stück, das erschöpft sich irgendwann, ne? Es wird sich erschöpfen. Und ich muss versuchen, noch stärker die Brücke zu dem zu bauen, was ich jeden Tag mache. das, was mich auch beschäftigt, ne? Und diese Welten, die ich, diese Rollen, die wir alle ja in uns tragen, die verschiedenen, ne? versuchen, möglichst mehrere davon dort hineinzubringen, ne? Und damit zu arbeiten, weil erst dann, glaube ich, kann ich auch selber diese Notwendigkeit empfinden, ja, mit diesen Dingen umzugehen und diese Verschiedenheiten eigentlich zusammenzubringen.
Zum Beispiel hat Brigitta Muntendorf in dieses neue Stück, The Key of Presence, Teile eines anderen, nicht fertiggestellten Stückes eingearbeitet, Relikte also von etwas Unfertigem dazugenommen. Auch die Welt ihrer Popsongs, die sie nachts schreibt, hat sie in die Komposition integriert.
Und ich will aber nicht Popmusik als ein Zitat reinbringen, das war mir sofort klar, ne? Das will ich nicht, weil darum geht's nicht. Das ist, soll in dem Moment nicht nur Material sein, sondern es soll die Offenheit, die in dem Moment entsteht, wenn man sagt, ich beziehe alles mit ein, was mich gerade beschäftigt und wo ich mir auch hoffe, dass es auch etwas ist, was andere Menschen beschäftigt und was vielleicht unsere Zeit auch beschäftigt, dass es so viele Türen gibt, durch die wir gehen können. Und ich wollte auf jeden Fall das nicht als ein Zitat einbringen, sondern als eine Assoziation in dem Stück. Dass es eine Assoziation ist, die auf eine ganz andere Art und Weise nochmal eine Tür aufmacht. Deswegen war es für mich jetzt auch ein ganz wichtiges Stück, eigentlich diese Überwindung zu schaffen oder diese Synthese dieser beiden Welten zum Beispiel auch.
Persönliche Erfahrungen, Erlebnisse, Gedanken unmittelbar in den Schaffensprozess einer Komposition einfließen lassen, darum geht es also Brigitta Muntendorf. Auf diese Weise ist ihr auch das Gedicht zugefallen, das in ihrem neuen Stück The Key of Presence vorkommt. Geschrieben hat es der Autor Javier Salinas. Kennengelernt hat sie ihn in der Künstlervilla in Bamberg, wo beide zurzeit leben. Javier Salinas postet seine Gedichte jeden Tag auf Facebook.
Also das ist kein Gedicht im Sinne einer, ich nenne das mal so, verifizierte Quellen. Ne? Dieses große Goethe-Gedicht oder so. Es ist einfach ein Gedicht, was aus einer Situation heraus entstanden ist. Und was ich aus dieser Situation greife und diese Situation versuche wieder festzuhalten, also in dem Stück.
Jetzt ist das Stück fertig und wurde aufgeführt. Was für einen Eindruck hinterlässt das bei Brigitta Muntendorf? Eine Komposition, in der so viel von ihrem eigenen Leben steckt.
Für mich fühlt sich das Stück sehr ehrlich an. Das habe ich bei meinen also letzten Stücken auch schon so gehabt. Das ist wie so eine Entwicklung jetzt gewesen auch dahin, ne? Dass man, am Anfang habe ich eher Stücke geschrieben und immer das Gefühl, das ist so fremd. Das ist irgendwie, da entsteht was, aber habe ich das jetzt gemacht? So, das ist komisch, ne? Das ist, wirkte immer wie so ein fremder Körper. Und jetzt habe ich das Gefühl, nee, das ist 1:1 so. Das ist nicht gefaked, ne? Da ist nichts konstruiert oder so, das ist einfach so. Einfach so viele Stücke, das hat mit neuer Musik nicht viel zu tun, weil die neue Musik an für sich zum Stereotyp geworden ist. Ne? Also sobald man irgendwelche Spieltechniken hört, ist es noch nicht neue Musik. Es ist nur Material. Ne? Das ist, man kann auch in der neuen Musik in die Falle treten, dass hier wird ein bisschen geschabt, da wird ein bisschen komisch gesungen und dann bringt man das zusammen und es klingt ein bisschen schräg und das ist dann neue Musik. Aber das ist keine neue Musik. Das ist klassisch, also es ist inzwischen eigentlich schon die klassische neue Musik. So. Wie ich sie empfinde. Ne?
Brigitta Muntendorf schreibt also neue Musik, schlägt mit ihren Kompositionen quasi ein neues Kapitel auf innerhalb der zeitgenössischen Musik. Und sie setzt ihre Musik in andere Kontexte, geht aus dem klassischen Konzertsaal hinaus.
Im November war so ein 50-minütiges Set mit einer DJin zusammen, die aber selber, die ist jetzt auch schon, ich glaube, 50 Jahre alt, und legt seit 25 Jahren auf, also kommt aus dem tiefsten Techno-Bereich. Ist aber jetzt ganz experimentell geworden. Ne? Also immer noch Techno, aber halt ein experimenteller Techno. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, okay, wir machen jetzt ein Set, wo wir wirklich das Ensemble Garage und meine Art der Instrumentierung mit dieser Musik zusammenbringen, ne, und das gemeinsam entwickeln und erarbeiten. Und da ist was, wo viele Leute natürlich aus dem Techno-Bereich gekommen sind, aus dem Pop-Bereich, die damit sehr viel anfangen konnten. Ne? Und ich glaube, dass viele Leute aus dem Pop-Bereich, die kommen in ein Konzert und sehen nur, ah, gut, treten wieder auf und ab, alle sind schwarz und irgendwie schaben sie auf ihren Instrumenten rum. Aber das hat mit dem Alltag nichts zu tun. Es ist ganz artifiziell und dann spielen die auch noch artifiziell. Also da ist dieser Bezug zu dem, was uns täglich umgibt, ja gar nicht da. Ne?
Ein Ausschnitt aus The Key of Presence von Brigitta Mundendorf, hier in der Uraufführung mit dem Klavierduo Andreas Grau und Götz Schumacher am Festival Eckla in Stuttgart. Nach dem Konzert treffe ich Götz Schumacher an der Bar im Foyer. Das große Bier, das er sich gönnt, hat er sich mehr als verdient, denn dieses Stück ist eine ziemliche Herausforderung für die Interpreten, selbst für so Versierte wie das Klavierduo Grau-Schumacher.
Ja, also es ist ein Stück Key of Presence für zwei Klaviere, Live-Elektronik und Tonband. Und das Besondere ist, dass die Live-Elektronik von Kontaktmikrofonen ausgelöst wird, die sowohl an Seiten befestigt sind, als auch am Körper, als auch in einer Holzbox am Boden. Und die regt man an, indem man sie berührt. Also mit den Tasten ist ja das typisch Pianistische, man drückt die Taste und dann wird es angeregt. Aber man muss auch mit der Faust oder mit der Handfläche auf den Brustkorb schlagen oder mit dem Fuß auf den Boden stampfen, manchmal mit beiden Händen hintereinander schnell auf den Brustkorb schlagen, dazwischen drin wieder ein paar Töne spielen und auch sehr viel zupfen auf den Seiten. Eine relativ kleine Tonauswahl, sodass es überschaubar bleibt. Aber es ist schon eine Forderung, die über das Normalpianistische deutlich hinausgeht, vor allem durch die Bewegung der Arme und der Beine, weil auch noch ein Halbpedal noch gleichzeitig bedient werden muss. Also es ist relativ komplex gedacht und klingt, glaube ich, wie auch die Reaktion des Publikums war, überhaupt nicht angestrengt. Es ist einfach eine Selbstverständlichkeit und sind auch ganz natürliche, im Endeffekt dann wiederum natürliche Bewegungen.
Als Sie die Partitur bekommen haben, was war dann so die erste Reaktion?
Die erste Reaktion war tatsächlich, weil es sehr, sehr kurzfristig kam, ist es überhaupt zu bewältigen. Weil eben Herausforderungen an uns gestellt wurden, die nicht rein pianistisch zu lösen sind durch vieles Üben, sondern aber der Lernprozess ist erstmal ein langsamerer bei solchen fremden Dingen, aber ging dann doch. Also wir haben es jetzt auf alle Fälle geschafft, freuen uns natürlich nur auf weitere Aufführungen, weil es dann immer besser wird. Also wir haben seit Dienstag das mit der Komponistin gearbeitet und also im Grunde jetzt 3-4 Tage mit dem Studio. Ja, die Noten haben wir natürlich etwas früher bekommen, ja. aber die konkrete Arbeit gemeinsam hat einfach jetzt kurz vorher angefangen, aber sehr intensiv.
Fühlen Sie sich bei jetzt so einem Stück nicht manchmal ein bisschen einfach als ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, als ausführende Maschine?
Nein, überhaupt gar nicht. Also es ist, ich schätze das, wenn ein Komponist neue Ideen entwickelt und etwas Sinnvolles versucht. Und also man kann, könnte das genauso bei Klavierstücken sagen, dass man eine ausübende Maschine ist, weil das könnte ein Sampler ja noch schneller oder was. Das Argument existiert für mich gar nicht. Und die Musik ist so emotional, auch durch die Verbindung mit dem Text, diesem Gedicht. Was aber, es ist keine Textvertonung in diesem Sinne, aber es ist ganz klar, dass sie das für zwei Klavierspieler geschrieben hat, die eben auch noch andere Dinge erledigen müssen. Aber das ist, gibt halt ja auch eine große Tradition. Also dieses große Stück von Karl-Heinz Stockhausen, Mantra, da müssen die Pianisten auch Crotales, Cimbalonsieg und Woodblock spielen, auch singen noch dazu. Also das ist gar nicht ungewöhnlich, dass die Komponisten auch Dinge fordern, die jetzt nicht unbedingt auf Tasten stattfinden.
Götz Schumacher, die eine Hälfte des Klavierduos Grau-Schumacher. Heute in Musik unserer Zeit ein Streifzug durch das Festival für Neue Musik in Stuttgart, ECLA. Und am Schluss, nach 3,5 Tagen Musik, gab es ihn tatsächlich im letzten Konzert am Sonntagabend, einen Mini-ECLA. Erstaunlicherweise nicht beim neuesten, beim verrücktesten Stück, sondern bei einem Klassiker, nämlich beim Bolero von Maurice Ravel. Ausgelöst hat die Aufregung der 35-jährige deutsche Komponist Johannes Kreidler. Er hat sich einen Namen gemacht mit eigenwilligen, provokanten, aber immer auch zum Nachdenken anregenden Konzeptstücken. 2008 zum Beispiel komponierte er das Stück Product Placements. Es dauert genau 33 Sekunden und es kommen darin nicht weniger als 70.200 Fremdzitate vor. Diese Fremdzitate meldete Kreidler ganz korrekt bei der GEMA an, der Deutschen Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte, und erfüllte für jedes Zitat ein Formular aus. Schließlich fuhr er mit einem Lastwagen voller Papiere bei der GEMA in Berlin vor und lieferte die Formulare ab. Johannes Kreidler hat damit den GEMA-Formalismus rund um das Urheberrecht ins Absurde gesteigert. Und was hat jetzt beim Bolero provoziert? Hören Sie selbst.
Mein Name ist Johannes Kreidler, ich bin Komponist, lebe in Berlin, bin 1980 geboren. So, mein Orchesterstück mit dem Titel Minus Bolero ist ein sehr konzeptuelles Stück, denn ich habe da keine einzige Note komponiert und sogar noch weniger. Was ich gemacht habe, ist Noten entfernt. Es ist original Maurice Ravel Bolero und ich habe aus der Partitur von Ravel alle melodischen Elemente sozusagen rausradiert. Wir hören also nur noch die Begleitung. Das kann man dann ganz verschieden deuten, was das impliziert. Und es hat auch schon damit angefangen, dass es wirklich sehr viel Widerstand im Orchester gab, die das als, ja, als Provokation empfunden haben oder als Bloßstellung. Natürlich steht man da sehr nackig sozusagen dann da, wenn nur noch die Begleitstimmen zu hören sind. Aber das hat mich schon sehr interessiert, genau sowas mal herauszukitzeln.
Was genau ist jetzt die Idee dahinter?
Ich wollte gerne mal den Bolero von Ravel ohne die Melodie hören. Die Idee ist schon 5 Jahre alt und jetzt kann man sagen, an sich war das jetzt für mich zu schreiben eine Stunde Arbeit, so die Partitur von Ravel und das Ausstreichen. Aber tatsächlich habe ich 5 Jahre an dem Stück gearbeitet, nämlich die Arbeit war einfach zu belegen, kann man das machen? Ist das interessant? Ja? Ist das relevant? Und nach 5 Jahren bin ich doch zu durchgerungen, so doch, jetzt ist die Zeit, glaube ich, reif. Und das, ich will das hören. Ja, das
aber ist es eine musikalische Frage oder steckt da noch eine andere Frage dahinter?
Also ich will an sich selber nicht unbedingt zu viel an Interpretation da jetzt schon vorgeben, dass da kann man, ich finde es musikalisch interessant, diese Begleitung. Gerade der Bolero eignet sich da irgendwie sehr gut. Erstmal, weil der erstens selber eigentlich schon ein konzeptuelles Stück ist. Und dann ist es da einfach sehr klar getrennt zwischen Melodie und Begleitung. Und dann ist es einfach auch ein ganz bekanntes Stück. Ich kann irgendwie einfach dort voraussetzen, dass man die Melodie ja eh kennt. Und ja, das Resultat ist dann eben so etwas eher wie eine Minimal Music auf einmal. Also breitet sich so eine Klangfläche eigentlich aus, die immer lauter wird. Also das finde ich daran musikalisch interessant. Jetzt kann man das aber noch nicht weiter deuten, von wegen, dass das heißt, dass immer statt was hinzuzufügen, statt überhaupt Noten zu schreiben, dass ein Komponist nur etwas komponiert durch Noten subtrahieren, sondern dass mal diese als Haltung so, ich will vielleicht auch mal, dass die Welt weniger wird. Und dann kriegst du auch noch eine politische Dimension, dass zum Beispiel es diese Orchesterfusion gibt. Man könnte sogar, wobei das, wie gesagt, die Idee ist schon ein paar Jahre alt, das tritt jetzt noch hinzu. Das, auf jetzt kann man das auch mal so verstehen, nur noch das halbe Orchester, Stellen gestrichen, hört das so auf einmal, auch das kann man da drin hören, was aber eigentlich nicht intendiert war. Ne? Also dann aber zum Beispiel eine Frage von Autorschaft. Ja, will ich, alle Noten sind da nicht von mir, sondern Ravel, aber trotzdem ist es ja irgendwie auch nicht Ravel, sondern schon ein Stück von Johannes Kreidler. Ich meine, es ist gemeinfrei, also die Ravel ist schon länger als 70 Jahre tot, zumindest in Deutschland, was ja eigentlich auch wieder schade ist, wenn es jetzt auch noch eine juristische Frage wäre, ob das überhaupt legal ist. Vor 10 Jahren wäre das noch so gewesen, wurde vom Orchester auch sofort geprüft, so, ne? Das hätte ich eigentlich dann noch spannender gefunden. Ja? Und ja, und natürlich dieses, die Struktur von Orchester, von Melodie und Begleitung, dass man das so eben mal so umdreht und das eine sozusagen freilegt, den Hintergrund voranstellt. Also all das steckt in diesem Konzept drin.
Und wie haben Sie das jetzt mit dem Orchester gelöst? Das haben Sie diskutiert oder das wäre ja auch noch ein interessanter Moment also, an dem ganzen Stück?
Es kam tatsächlich, an sich muss man da nicht viel proben, das Stück ist im Repertoire von dem Orchester, aber halt, wir haben es dann einmal in der Probe durchgespielt und da haben wir erst gemerkt, was es damit auf sich hat. Und nach der Probe irgendwie hat der Orchestervorstand eine E-Mail geschrieben an den Festivalleiter Björn Gottstein. Also erst war aber nicht davon die Rede, sie wollen das nicht spielen. Das ist kein Musikstück, ja, das ist, wie kann man für sowas Geld ausgeben, so. Das haben sie wieder selber zurückgenommen, aber sie haben wohl, so wenn ich es richtig verstanden habe, doch dann ist, also zumindest wollten sie zum Ausdruck geben, wir missbilligen das, finden es nicht gut, aber wir werden es machen. Jetzt haben wir heute in der Generalprobe, hat Björn Gottstein nochmal vor meinem Stück nochmal kurze Ansprache an das Orchester gehalten, wo er versucht hat zu vermitteln, mal kurz zu erklären, dass zum Beispiel in der bildenden Kunst gibt es auch solche, schon eine ganze Tradition von Appropriation und von Veränderungen. Duchamp, der einen Schnurrbart an die Mona Lisa malt, Rauschenberg, der ein Bild von Willem de Kooning ausradiert hat und Maler, die Leinwände wieder geschwärzt haben und sowas. Also das, da gibt es schon sozusagen Autoritäten, zumindest in der bildenden Kunst, die man da dann doch vielleicht heranziehen kann, um mal ein bisschen zu erklären, dass das nicht nur ein Witz ist oder sowas, ein übler Scherz oder sowas.
Ja. Aber interessanterweise müssen Sie sich jetzt, um das Stück zu verteidigen, auch wieder auf die Tradition beziehen, die Sie ja irgendwo hinterfragen, auch mit Ihrem Konzept.
Ja, das stimmt. Das ist daran, jetzt was ich sagen, auch ein Aspekt, na gut, in irgendwelchen Traditionen steckt man immer drin und arbeitet sich da so durch. Es bezieht sich auf ein traditionelles Stück, ja, natürlich auf den Bolero. Insofern, ja, stimmt, kommt dann auch noch dann andere Traditionen irgendwie an dem Punkt wieder zusammen, ja. Und aber es ist tatsächlich etwas, ich habe sowas noch nie gehört. So in der Musik eben so ein Ansatz. Auch deshalb wollte ich einfach, das will ich mal hören. We'll be right back.
Bolero von Johannes Greidler. Zuerst dachte ich auch, das Ganze sei nicht mehr als Klamauk. Doch dann hat mich die Aufführung dieses neuen, alten Boleros richtig gepackt. Es ist tatsächlich faszinierend, einmal zu hören, wie farbenreich Ravel die Begleitstimmen instrumentiert hat. Und natürlich ist man während der ganzen Aufführung mit seiner inneren Stimme beschäftigt, die einem die Melodie wie einen Phantomschmerz aufdrückt. Minus Bolero regt auch an, über Orchesterhierarchien nachzudenken, wenn aufs Mal die zweite Flöte solistisch aufspielt und die ersten Geigen fast durchgehend still und stumm bleiben müssen. Und nicht zuletzt bleibt eine bittere Erkenntnis. Dass sich das Radiosymphonieorchester Stuttgart des SWR anfänglich gesträubt hat, diese zugegebenermaßen ungewöhnliche, aber schlussendlich auch recht harmlose Bolero-Variante zu spielen, zeigt, welch konservative Grundhaltung in gewissen Orchestern nach wie vor steckt und macht deutlich, wie dringend notwendig es experimentierfreudige Orchester braucht. Dass bei der geplanten Fusionierung der beiden SWR-Rundfunkorchester nun genau so ein experimentierfreudiges und auf neue Musik spezialisiertes Spitzenensemble aufgelöst wird, nämlich das SWR-Orchester Baden-Baden und Freiburg, das ist einfach nur beschämend. Minus Bolero von Johannes Greidler hat also am Schluss vom Eklat-Festival viele Fragen aufgeworfen. Was will gute Kunst mehr? Ravels Bolero bleibt Ravels Bolero, auch wenn die Melodie fehlt. Hier die spannende Version des deutschen Komponisten Johannes Greidler, Minus Bolero, gespielt vom Radiosymphonieorchester Stuttgart des SWR, Leitung Rupert Huber. Musik unserer Zeit heute mit einem Streifzug durch das Festival Eklat in Stuttgart, das vom 5. bis 8. Februar 2015 stattgefunden hat. Eine Sendung von Cecil Olshausen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.